neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. 100 Jahre Migrantifa, migrantische Kämpfe gegen autoritäre Formierungen. Ihr hört einen Vortrag von Massimo Perinelli beim Zeit-zu-denken-Kongress, dem selbstkritischen Antifa-Kongress in Erfurt vom 10. bis 11. Oktober 2025. Die Aufzeichnung stammt vom freien Senderkombinat Hamburg.
Na, ich mache das jetzt ziemlich frei. Es gibt mir halt einen bestimmten Punkt. Ich will jetzt keinen großen Vortrag über die Geschichte der migrantischen Einwanderung, Kämpfe reden, sondern ich rede zwar historisch darüber, aber es hat einen bestimmten Grund. Und der Grund liegt darin, dass es sozusagen ein problematisches Verhältnis gibt von linker Politik und Strategie gegenüber Migration. Vielleicht soll ich noch kurz einen Satz zu mir sagen, fällt mir gerade ein. Ich habe jetzt auch keine Moderation. Ich bin Massimo Perinelli aus Berlin. Ich bin dort Referent für Migration in der Rosa-Luxemburg-Stiftung seit 9 Jahren und bin aber seit sehr viel länger in migrantischen Selbstorganisierungen organisiert, angefangen von vor fast schon 30 Jahren, oh Gott, mit Kanaka-Tag und dann sehr stark auch in Köln mit der Arbeit der Opfer des NSU und anderer rassistischer Angriffe dann später. Wir haben sehr stark eben diese NSU-Tribunale damals organisiert. Und dann eben später auch mit Hanau, Halle und so weiter, diese Arbeit weitergemacht. Und zwar eben aus einer dezidiert sozusagen migrantischen Perspektive. Die Linke tut sich schwer damit. Deswegen bin ich froh, dass es einen Antifa-Kongress gibt, der das Thema so nach vorne bringt. Also jetzt dann nicht nur mit meinem Workshop hier, sondern so 2, 3 andere Workshops und Vernetzungstreffen dazu. Das finde ich eigentlich ziemlich gut, muss ich echt sagen, und ungewöhnlich. Weil das eben ein schwieriges Verhältnis ist. Vor 100 Jahren war schon die Zweite Internationale, die sich darüber zerstritten hat mit schwarzen Marxisten, die ein anderes Verständnis hatten sozusagen von Migration als der Rest sozusagen der kommunistischen Internationalen, die da drin eben sehr stark immer auch ein klassenspalterisches Moment gesehen hat, der herrschenden Klasse Migration, während die andere Seite da drin transnationalen Klassenkampf oder transnationale Kämpfe um Befreiung eben auch darin gesehen hat in der Migration. Das ist eigentlich letztendlich bis heute so. Ich arbeite in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und habe da immer zu tun mit dieser Linkspartei. Ich weiß mir an denen die Zähne aus, weil sie das sozusagen nicht verstehen wollen. Das ist irgendwie wichtig. Wenn ich jetzt über die Geschichte von Migration rede, dann geht es eigentlich um zweierlei. Einerseits nochmal deutlich zu machen, die Agency, die sozusagen in der Migration und ihrer Kämpfe liegt, für die Frage von, wie man es auch mal nennen will, Demokratisierung, Befreiung, soziale Kämpfe, weil häufig sozusagen Migration auch in der Linken, gerade in der Linken, als ein Elendsdiskurs beschrieben wird. Man ist gegen das Sterben im Mittelmeer, man ist gegen die Lager, aber es wird eben auch nur als ein Elend beschrieben und eigentlich mit den Leuten, die nicht im Mittelmeer sterben, gibt es eigentlich wenig Ideen, was man mit denen politisch anfangen kann. Das ist ein Menschenrechtsdiskurs, der ist auch nicht ganz falsch, aber er verkennt, glaube ich, sozusagen die Bedeutung von Migration und kommt deswegen auch nicht zu guten Strategien gegen rechts, weil Migration da immer nur als so ein, als eine, oder Migranten, Migrantinnen, die Subjekte der Migration eigentlich als Opfer drin vorkommen, von einer unerklärlichen oder ahistorischen, überhistorischen Rassismus von rechts. Und ich würde immer argumentieren, oder wir argumentieren seit Jahrzehnten da sozusagen dagegen, sagen, dass Rassismus eben nichts Vorgängiges ist, sondern ganz konkret reagiert auf Dynamiken der Migration, die sozusagen dem rechten Projekt der Homogenität, des Nationalismus, des Autoritären etwas entgegensetzt. Und dass es deswegen wichtig ist, sich das anzugucken und auch nochmal anzugucken, das wäre dann mein zweiter Take, den ich versuche in dieser Geschichte irgendwie zu erzählen. Die Momente der Solidarität, die sich sozusagen in diesen jahrzehntelangen Kämpfen ergeben haben, die vielleicht auch nochmal ein anderes Konzept von Solidarität beinhalten, als es normalerweise so gesprochen wird, jetzt Solidarität unter Genossinnen, dass man so ein gleiches politisches Ziel teilt. Das ist, bräuchte es nochmal eine Erweiterung auch des Solidaritätsbegriffs, der sich genau eigentlich in diesen Begegnungen die nicht nur in der Migration, aber auch in der Migration eben ergeben haben und die wirklich hier die Verhältnisse in den letzten Jahrzehnten wirklich zum Tanzen gebracht haben. Genau. Dazu ein kleiner Werbeblock. Wir haben dieses Jahr ein Buch rausgebracht mit Mia Neuers und Lukas Mielke zu Solidarität, eine reale Utopie heißt der, wo wir eben nochmal versuchen, auch nochmal ausgehend von der Erfahrung der Corona, also Pandemiezeit, wo ja wirklich die Linke nochmal so auf eine ganz stürzende Art auseinandergekracht ist, da nochmal zu reflektieren eigentlich, was eigentlich Solidarität bedeutet, um diesen Begriff nochmal zu aktualisieren. Ich glaube, das ist wichtig und das ist sozusagen auch so ein Teil, sozusagen das, worauf ich hinaus will. Und dann würde ich eigentlich gerne mit euch, wenn es ist im Grunde, ich erzähle euch das, um das verständlich zu machen, was ich damit meine, und dann können wir aber eigentlich gut auch in die Diskussion gehen, auch mit euren Erfahrungen mit, und das würde mich interessieren. Also keine Ahnung, ich guck mal, weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. Wenn es zu lang dauert, hören wir vorher auf und fangen früher an zu diskutieren. Genau, wichtig ist, genau, der Rassismus hinkt sozusagen den Kämpfen hinterher. Das ist wichtig, er ist nicht vorgängig, es kommt nicht erst der Rassismus und dann sozusagen die Kämpfe dagegen. Es ist genau andersrum. Es gibt erst die Sklaverei und dann den Rassismus als Reaktion auf die Kämpfe dagegen. Vielleicht ein Beispiel aus der, wo ich jetzt gerade angefangen mit vor 100 Jahren, noch ein anderes Beispiel von vor 100 Jahren, 20er Jahre, dann 30er. Einfach nur, um es mal so drastisch deutlich zu machen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese rassistischen Völkerschauen, die es damals gab, wo sozusagen in der Kolonialzeit Menschen aus den Kolonien in den Zoo sozusagen dort Dörfer nachgebaut wurden oder auch so Fantasiedörfer, afrikanische Dörfer erbaut worden sind und die Leute dann dort ausgestellt wurden, wie sie dann da leben, sozusagen als Objekt neben den Tieren, also auf dieser Naturebene zum Gucken. Es wird immer skandalisiert in der Linken, was dabei übersehen wird. Ich bringe das jetzt als Beispiel einfach mal, damit ihr es wisst, was jetzt was eigentlich so der Dreh ist, auf den ich hinaus will. Die Leute, die damals kamen aus den deutschen Kolonien nach Deutschland, waren großteils Leute eben auch aus der dortigen lokalen Elite, die hierher wollten, weil sie irgendwie hier auch was wollten, die später dann auch Bürgerschaftskämpfe gemacht haben, Staatsbürgerschaft. Das war ganz interessant, diese Geschichte. Und vor allen Dingen sozusagen sind diese Völkerschauen, wenn die Leute Feierabend hatten, das waren eben auch Stars und es gab sehr viele Beziehungen, Liebschaften sozusagen, die hatten Fans, weibliche Fans, und es gab einen riesengroßen Krisendiskurs im Kaiserreich dann sozusagen über diese über die Krise der deutschen weißen Männlichkeit, eben über diese Figur, weil die sozusagen nach Feierabend sich in Anzug geschmissen haben, tanzen gegangen sind und diese Vorstellung von wir gucken auf die, wir machen sie zum Objekt, eigentlich durchkreuzt haben, indem sie eine eigene Subjekthaftigkeit und sozusagen das durchkreuzt haben. Und die Nazis haben dann diese Völker schon auch verboten, genau aus dem Grund, weil es eben nach hinten losgeht. Also diese Vorstellung von rassistischer Subjekt-Objekt eigentlich nach hinten losgeht. Also nur mal so, damit ihr ungefähr wisst, was eigentlich worauf hinaus wirkt. Genau, ich mache jetzt mal so einen kleinen kursorischen Durchritt. Fange nach dem Zweiten Weltkrieg an mit der jüngeren Einwanderungsgeschichte, die ja jetzt dieses Jahr gerade 70-jähriges Jubiläum hat. Die Anwerbeverträge, Gastarbeiten mit 55, fing es an mit Italien, dass die Leute hierher kamen. Im Grunde genommen ist es ein bisschen in Kontinuität des NS, in der Kontinuität der Logik der Fremdarbeit und Versklavtenarbeit auch, im Grunde genommen hier ausgebeutet arbeiten sollten. Genau, und zwar unter entrechtlichsten Bedingungen sollten kommen. Ihr kennt wahrscheinlich alle ein bisschen diese Geschichte. Sie wurden irgendwie teilweise in den ehemaligen KZ-Außenlagern, in diesen Baracken, von den Fabriken gehalten. Und von vornherein ist sozusagen diese Geschichte eine Geschichte der Kämpfe der Migranten und Migrantinnen gegen diese Verhältnisse. Genau, es gab von vornherein diese Kämpfe ums Wohnen sehr stark und dann später, 60er, 70er Jahre, auch nochmal wahnsinnig starke Arbeitskämpfe. Die Phase der wilden Streiks, über die rede ich jetzt, wo sozusagen Migranten, Migrantinnen auf eine bestimmte Art hier Arbeitskämpfe geführt haben, die in dem Sinne neu waren, weil sie sich nicht nur beschränkt haben auf den engen Bereich der Lohnarbeit. Also sie haben nicht nur für mehr Löhne eben gekämpft, sondern sie haben im Grunde für sehr viele Aspekte gekämpft, die ihren Status als Migranten und Migrantin betroffen haben. Für mehr Urlaub, besseres Wohnen, gegen die Fabrik selber, eigentlich gegen die Bedingungen in der Fabrik selber, gegen die Arbeit selber letztendlich. Also es kam ja auch aus der Tradition der operistischen Kämpfe sehr stark aus Norditalien, aus anderen Ländern und haben da wirklich neue Theorien, neue Praktiken der Kämpfe eingeführt und neue Solidaritäten erzeugt. Genau, die Frauen, die Migrantinnen haben nochmal auf eine spezifische Weise dort drin gekämpft, nochmal erfolgreicher als die Männer. Erinnern an den Streik von Pierburg-Neuss oder in den Hellerwerken in Lippstadt, 73 ist das alles, wo eben tatsächlich solche Streiks ganz erfolgreich waren und Dinge durchsetzen konnten. Und sie haben das eben geschafft, weil sie eben eine neue Form eigentlich der Solidarität und der Verbindung hingekriegt haben mit der Stadtgesellschaft, mit anderen gesellschaftlichen Gruppen. Und sie haben sehr viel darin eben verhandelt, eben auf Wohnen. Es ging viel dann in den 70er Jahren, gibt es einen großen Kampf um eigentlich die Familie, also sozusagen die, den Kampf sozusagen zur Verteidigung und zur Etablierung der migrantischen Familie. Das sage ich deswegen nochmal, weil die Familie immer so schlecht wegkommt hier bei Linken. Die Linke sind mal gegen Familie, so als Wort der patriarchalen Faschismus und so weiter. Und dabei aber übersehen wird, dass es ein dialektisches Verhältnis gibt. Die Etablierung der weißen bürgerlichen Familie fußt auf der Zerstörung der subaltern migrantischen Familie. Das ist in den Kolonien so, in der Sklaverei so, das kennt ihr vielleicht eher, aber es ist eben auch in den Mutterländern des Kolonialismus so, dass sozusagen sozusagen mit allen Mitteln versucht wurde zu verhindern, dass sich die Migranten, Migrantinnen hier reproduzieren können, gutes Leben führen können, ihre Familien aufbauen können. Das gibt ganz, ganz viele sozusagen Maßnahmen, wie das geschehen ist, sozusagen diese Familien kaputt zu machen. Also genau, hier steige ich jetzt nicht so ein, aber es führt eben dazu, dass irgendwie viele dann ihre Kinder, Teile, also ein paar von ihren Kindern in die Heimat für ein paar Jahre schickten, getrennt lebten. Also es ist sozusagen zehntausendfaches Trauma eigentlich der zerrissenen Familien und deswegen eben auch die migrantische Familie, der Kampf um die migrantische Familie eben auch Kampf ist um Solidarität, also die Familie als Solidarität und nicht nur als Hort des Schreckens. Das fand ich dann nochmal wichtig an dem Punkt. Ein anderer Punkt, der mir wichtig ist, das ist eigentlich mal so ein bisschen mein Lieblingsbeispiel, was so plastisch ist, nicht was so wichtig ist, ist diese nochmal so die, also vielleicht nochmal einen Schritt vorher, das ist die Situation im postnazistischen Deutschland, 50er, 60er Jahre, 70er Jahre, im Grunde genommen NS in Fortsetzung ohne Krieg und ohne Shoah, also so mit denselben Akteuren, denselben Machtstrukturen da drin und Migration fordert das heraus auf allen möglichen Ebenen, zum Beispiel auf der Ebene der Eroberung des öffentlichen Raums, die ich wichtig finde. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit der Frage der migrantischen Gastronomie, der ausländischen Gastronomie, wie es immer hieß, wo tatsächlich zum ersten Mal in den 60er Jahren Cafés und dann später Restaurants, die ihre Tische in den öffentlichen Raum gestellt haben, am helllichten Tag, am besten mitten in der Arbeitswoche, und im Grunde genommen sozusagen diesen deutschen Arbeitsethos durchkreuzt haben, wo während die deutschen Cafés noch ihre Gäste im Wintergarten hinten versteckt hatten oder drin eben, sind die rausgegangen und haben einen wahnsinnigen Hass auch auf sich gezogen. Aber genau diese Orte, sozusagen diese migrantischen Orte, die dann in die Öffentlichkeit gehen, also das ist jetzt noch, bevor es diese ganzen Counterculture, Jugendkultur, Hippie-Bewegungen, wo man am Strand geht, wo man abhängt, an Brunnen und so weiter, was man ja dann so später kennt. Das war alles noch davor, sind sie sozusagen da hingegangen und haben dann so einer rebellischen Jugend der 68er-Generation, wie es mal so heißt, die gerade in Auseinandersetzung getreten ist mit ihren Eltern, ihren Nazi-Eltern-Generationen, im Grunde genommen einen Ort geschaffen, in dem sie sich eben entfalten konnten und ihre Bedürfnisse nach Begegnung, nach neuen Lebensweisen dort ausprobieren konnten, in den migrantischen Gastronomien, wo sie ihre Bürgerlichkeit abstreifen konnten, wo man eben sich anders benehmen konnte, wo man eben anders sein konnte miteinander. Das geht dann weiter eigentlich so dieses, mir kommt es nämlich genau auf dieses Gefüge an, dieses migrantische, antibürgerliche und auch linke letztendlich Gefüge, was so sehr in der Geschichtsschreibung, in der linken Geschichtsschreibung wegfällt. Also ihr wisst, dass 73 endet die Anwerbeverträge, die Ära der Gastarbeit endet 73 in der Weltwirtschaftskrise. Die Leute sollen alle wieder zurückgehen und sie bleiben aber alle und sie holen ihre Familien nach und sie gehen in die Innenstädte, in die verfallenen Innenstädte, die ehemaligen sogenannten Arbeiterstadtteile die teilweise leer stehen, verrottet sind, und setzen diese Straßenhäuser eigentlich wieder in Stand und gründen sozusagen ihre eigenen Ökonomien. Also entlassen aus der Industrie, die dann Massenentlassungen macht in den 70er und dann 80er Jahren nochmal, gründen sie im Grunde genommen ihre eigenen Stadtteile, ihre eigenen Ökonomien, ihre eigenen Environments, also auch genau die dann später auch ins Fadenkreuz des NSU geraten. Das sind genau diese Orte, München Westend, Kassel Nordstadt, Hamburg Altona, genau dort sozusagen, wo migrantisches Leben sich aufbaut, entfaltet, Ökonomien entwickelt, was Eigenes macht, das ist genau das, was dann dem NSU sozusagen ins Fadenkreuz gerät. Und in diese Häuser, in diese Orte zieht dann im Grunde genommen oder nistet sich dann eigentlich so eine Counterculture ein. Die ersten Hausbesetzungen werden von Migrantinnen gemacht. Es kommt noch sehr aus dieser italienischen Mietstreikbewegung. Es gibt die ersten Stadtteilzentren, die von spanischen GastarbeiterInnen gegründet werden. Also all das, bevor wir das hier haben, solche Häuser hier, solche Orte, sozusagen entsteht das aus dieser Migration heraus. Und in diese Stadtteile gehen dann eben auch die Linken, die Jugend halt, die gründen ihre Häuser dort, ihre Wohnprojekte, ihre WGs, ihre eigenen Hausbesetzungen, ihre Läden, ihre Werkstätten, ihre Kollektivbetriebe. Das findet sozusagen daran statt. Und ich würde dieses Gefüge eben ein solidarisches Gefüge nennen und nicht, weil die Leute sich miteinander verabredet haben und gesagt haben, wir verfolgen jetzt dasselbe Ziel, wir sind uns jetzt politisch einig, und wir machen jetzt ein Bündnis oder wir sind jetzt Allies, wie es heute so schlecht immer heißt, sondern weil sozusagen sich bestimmte sozusagen Begehrenstrukturen oder Bedürfnisse begegnet sind und darin produktiv geworden sind. Die einen, die sozusagen versucht haben, ein Leben aufzubauen, ein gutes Leben, ein besseres Leben unter den Bedingungen des strukturellen Rassismus und dieses heftigen Rassismus in diesem Land der Entrechtung, und die anderen, die im Grunde genommen versucht haben, in den intergenerationalen Konflikt mit ihren Eltern zu treten und versucht haben, hier ein gutes, besseres Leben zu erfinden auf dem Berg der Leichen ihrer Eltern, also sozusagen auf diesem Berg der deutschen Geschichte, auf dem Leichenberg versuchen, da was das Leben neu zu erfinden. Und diese Gefüge wäre mir jetzt wichtig, sozusagen hier nochmal zu betonen. Ich kann es wirklich lesen, so dunkel. Genau, ja, ich glaube, wir können gerne, weil ich mache, lass das jetzt mit diesen, das wäre jetzt so die Gastarbeitgeschichte gewesen, vielleicht doch nochmal zu den 80ern, ich war jetzt so in den 70ern, in den 80ern zeichnet sich dann eigentlich aus, dass es eine riesengroße migrantische Bürgerrechtsbewegung gibt. Ich würde sagen, die größte linke Bewegung in den 80ern, das waren die migrantischen Bewegungen, riesengroße Demonstrationen gegen das Ausländergesetz, wie es damals noch hieß, aber für alle möglichen Rechte, also die Gewerkschaften öffnen sich dann, die ganzen Betriebsräte, gibt dann migrantische Betriebsräte, Organisierung, die Gewerkschaften ändern sich, die sind quasi die Ersten, die sich so öffnen. Genau, der Kampf um Asyl steht sehr stark im Vordergrund in den 80er Jahren aufgrund der Erfahrungen mit dem Mullah-Regime und dem Militärregime in Iran und Türkei. Also das sind so die Themen der 80er, wo es vor allen Dingen immer um Rechte geht. Also Bürgerrechtsbewegung, migrantische, und die Frage der Rechte ist da drin adressiert. Und die war sehr erfolgreich und sehr radikal. Und bis zum Ende der 80er Jahre, wo so Themen dann auf dem auch in der öffentlichen Meinung sozusagen diskutiert wurden, um die Frage zum Beispiel von Wahlrecht für Nichtdeutsche, also mit kommunales Wahlrecht für Migranten und so weiter. Also man war da sehr weit vorne mit seinen Themen und den politischen Diskurs mit zu gestalten, oder wie man es mal nennen will. In der DDR ist es ein bisschen anders gewesen, weil dort die Migration, die Massenmigration, die Anwerbung später angefangen hat. Also es gibt so 60er Jahre auch schon in Ungarn so ein paar Abkommen, aber das große Ding, die große Einwanderung mit Ländern des globalen Südens vor allen Dingen, das hat ja Westdeutschland nie gemacht. Die haben ja immer gesagt, wie es damals hieß im Innenministerium, wir wollen keine afroasiatischen Länder haben. Das war so der Terminus. Die DDR war da anders mit Vietnam, Mosambik, Angola. Die haben sich da ganz explizit in dieser Logik der sozialistischen Bruderstaaten sozusagen, haben sie diese Menschen angeworben, was irgendwie bedeutsam ist, finde ich. Aber es fängt halt später an. Es ist eigentlich erst in den späten 70er und 80er Jahren dann. Also man hat eigentlich so eine Einwanderung in die DDR 20 Jahre verschoben zu der in der BRD. Deswegen die sozusagen Migranten, die zweite Generation dann eben auch, 20 Jahre jünger als die zweite Generation im Westen. Kommen da gleich nochmal drauf zurück. Genau, weil das ist eine total wichtige Position. Ja, und dann sage ich das jetzt schon. Nee, ich sag's gleich, genau. Und, genau. Und dann kommt der Mauerfall, ihr erinnert euch, wo im Grunde genommen diese Bürgerrechtsbewegung auf Null gesetzt, also zerstört wurde in dem nationalistischen, rassistischen Taumel Anfang der 90er Jahre, was ja wirklich eine total zugespitzte Situation war und mit einer wahnsinnigen Gewalt, wie man sie sich heute wirklich nicht mehr vorstellen kann, also mit einer Art von wirklich lebensbedrohlicher, alltäglicher Gewalt, also kein Tag, wo nicht irgendwie in der Tagesschau zwei Brandanschläge, also es war so, und das ging so ein paar Jahre lang und da in dieser Zeit sind zwei Dinge passiert, einerseits ist sozusagen die Bürgerrechtsbewegung auf eine Art und Weise gestorben, auf der anderen Seite sozusagen ist die Frage nicht der Rechte, sondern der Zugehörigkeit in den 90er Jahren für Migranten und Migrantinnen in den Vordergrund getreten. Die Frage sozusagen der Zugehörigkeit in dem Wissen darum, dass man dann hier als zweite Generation geboren war zwar, also nicht mehr wie die Eltern noch so eine Exilposition hatte, dass man geguckt hat, was geht ab in Griechenland, in Italien, in der Türkei, sondern im Grunde genommen hier aufgewachsen ist in den Kiezen und insofern ganz anders zugehörig waren, gleichzeitig aber es einen massiven Rassismus gab, der klar gemacht hat, die können niemals Deutsche werden. Also diese ganze Integrationslüge, sozusagen das Integrationsversprechen, klar war, das wird nichts. Und diese zweite Generation formuliert dann eigentlich eine neue Antwort auf die Frage der Zugehörigkeit. Sie sagen, wir sind hier, wir sind Teil von hier, das ist hier sozusagen unsere Heimat, aber wir sind keine Deutschen, wir sind aber auch keine Türken, Spanierinnen oder Italienerinnen mehr. Wir sind was Neues, wir sind Migrantinnen. Oder Kanaken, haben wir damals gesagt. Also sozusagen eine dritte Figur, die weder in das eine noch in das andere, weder in die Logik der Diaspora, die jetzt heute wieder so eine Renaissance erlebt, noch sozusagen in die Logik der Integration gefallen ist. Und diese sozusagen Antwort, sozusagen migrantisch, und wir leben in einer Gesellschaft, die postmigrantisch ist, die sozusagen von Migration geprägt ist, und zwar für alle. Alle sind hier von Migration geprägt, lebensweltlich, kulturell, persönlich, aber eben auch nicht persönlich. Also das war sozusagen das Neue und das hat eine wahnsinnige Veränderung gebracht in diesem Land. Also es gab dann in den 90ern diese großen Kämpfe, antirassistischen Kämpfe. Antirassismus überhaupt entsteht erst in den 90ern. Es gibt keinen Antirassismus in Deutschland vor dem Mauerfall. Es gibt es gar nicht als Begriff in der Linken. Rassismus gibt es nur in Beschreibung auf den Nationalsozialismus, für Südafrika, Apartheid. Und für die Beschreibung der afroamerikanischen Situation in den USA hat man hier in Deutschland Rassismus gesagt. Ansonsten gibt es das nicht. In den 80ern hat die RZ eine Kampagne gemacht, eine antirassistische, da haben sie so einen Abschieberichter ins Knie geschossen und so eine Ausländerbehörde abgefackelt und haben das einmal wieder eingestellt, weil es niemand verstanden hat. Also niemand hat das aufgegriffen, niemand konnte damit was anfangen. Dann haben gesagt, okay, wir lassen es, niemand versteht es. Rassismus gibt es nicht. Und dann kommt 89 die rassistische Welle und Antirassismus wird im Grunde genommen als Bewegung geboren und wird das bestimmende Feld eigentlich in der gesamten Linken. Also alle versammeln sich unter dem Dach des Antirassismus, die feministischen Kämpfe, Antifa, die ja dann auch groß wird, sozusagen. Das passiert in den 90ern. Also und diese 90er, diese Kämpfe führen dann und diese neue zweite Generation sozusagen selbst Beschreibung sozusagen als Migrant führt eigentlich im Grunde genommen zur Geburt der postmigrantischen Gesellschaft dann in Wechsel zu den 2000er Jahren. Und das wird hier in Deutschland als eine wahnsinnige Liberalisierung gefeiert. Das ist dann die Form der Staatsantifa, kriegen die ganzen Antifas, kriegen dann vom Staat unendlich Kohle, die ganzen Archive gründen sich, die wir heute kennen, Afabits und so. Die Geburt der Staatsantifa, alle entspannen sich. Der NSU mordet, niemand kriegt es mit. Genau, das ist sozusagen, und Deutschland erklärt sich zum ersten Mal zum Einwanderungsland. Und sie tun das sozusagen aufgrund dieser Kämpfe der 90er Jahre. Und das ist total wichtig zu verstehen. Diese Kämpfe bringen dazu, dieses Land sagen, sich dazu also zu öffnen letztendlich. Antirassismus wird im Grunde genommen Staatsräson, ist es bis heute auf eine gewisse Art und Weise. Es wird geächtet, sagen Schulen sind Schulen ohne Rassismus. Jeder Kindergarten, jeder Sportverein macht also gegen Rassismus, das ist sozusagen das, was gemacht wird seitdem. Genau, im Osten ist es nochmal anders und eigentlich aufregender fast schon, weil dort sozusagen diese zweite Generation, die ich eben für den Westen beschrieben habe, sozusagen die Kinder der ehemaligen GastarbeiterInnen im Osten dann jetzt in den letzten 6, 7 Jahren so stark nach vorne getreten sind, die jetzt eben erwachsen sind, in ihren 20ern, Ende 20er, und die 2017, 18, 19 plötzlich mit einer absoluten Wucht nach vorne getragen sind und gesagt haben, sich als Ossis of Color sozusagen gesagt haben, wir sind Ostdeutsche, wir sind Migrantinnen, und da drin nochmal eine wahnsinnige, wichtige, auch dritte Figur einnehmen, die ja, dem man gar nicht genug Bedeutung beimessen kann, weil sie sozusagen sowohl die Dichotomie oder den Widerspruch zwischen Deutsch und Nichtdeutsch, als auch zwischen den zwischen Ost und West sozusagen nochmal jeweils durchkreuzen. Weil sie sind einerseits Ostdeutsche und sind damit auch irgendwie sozusagen mit den westmigrantischen Gruppen immer natürlich auch so in, wir sind nochmal was anderes, gleichzeitig aber in diesem Ost-West-Deutschland-Konflikt als Migranten nochmal als dritte Position da drin. Genau, das wollte ich nochmal sagen, weil das, und sie organisieren sich ja immer weiter und gerade im Osten, und das ist, glaube ich, gerade eins der Dinge politisch, die am wichtigsten und am bedeutsamsten sind, finde ich. Genau, bin ich denn jetzt? Wenn ihr nicht mehr könnt, ne, ich labere euch jetzt einfach voll, immer weiter, dann könnt ihr ja gerne einfach reingehen. Genau, ich würde sonst springen in die 2010er Jahre. Dort passieren zwei entscheidende Bewegungen, die auch nochmal große Auswirkungen haben auf das, was hier Solidarität bedeutet. Einmal ist das, dass die Opfer rechter Gewalt sich anfangen, auf eine ganz andere Art und Weise zu organisieren und Sprechpositionen einzunehmen. Also es fängt an mit der Selbstenttarnung des NSU, wo dann angefangen, dass die Opfer an, die Betroffenen, die Angehörigen der Ermordeten oder auch die Verletzten der Kolbstraße in Köln, sozusagen nach 10 Jahren Schweigen und 10 Jahre rassistischer Gewalt, wo sie ja, ihr kennt die Geschichte natürlich, vor allen Dingen als Täterin, als Verdächtige immer behandelt worden sind, stigmatisiert worden sind, von der Presse verachtet, von der Politik in den Stich gelassen worden sind, von der Polizei verfolgt wurden, von den Nazis angegriffen, also diese Kollusion, was wir NSU-Komplex genannt haben, sozusagen sie aus der Erfahrung der Nullerjahre eigentlich in so eine Position des Schweigens gebracht haben. Die 2010er Jahre zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie ihre Stimme wiederfinden, sich organisieren und auf eine Art und Weise sprechen, die eben auch neu war, weil sie im Grunde genommen verschiedene Dinge gesagt haben. Sie haben einerseits die Geschichte des Rassismus erzählt, was ihnen passiert ist, ne, die ganzen rassistischen Ermittlungen, Nazi, Schule, Rassismus und so weiter. Diese Geschichte des Rassismus erzählt, wie man es ja auch mal kennt, der Linken, das hören die Linken ja auch mal gerne, die Geschichten des Rassismus, der Opfer. Aber sie haben auch immer ihre Geschichten ihrer eigenen Einwanderung erzählt. Sie haben erzählt, wie sie hergekommen sind, wie sie sich hier was aufgebaut haben. Und sie haben genauso wie die Migranten nach dem Mauerfall eben gesagt, wir bleiben hier und ihr könnt uns nicht umbringen. Also sie haben im Grunde genommen gesagt, ihr könnt unsere Straße wegsprengen, dann nehmen wir halt die nächste Straße, ihr kriegt uns hier nicht weg, wir haben gewonnen. Also sie haben sozusagen einerseits die Geschichte des Rassismus erzählt und andererseits die Geschichte der Aneignung, die eine ganz selbstbewusste war. Genau, und das ist, glaube ich, das haben sie ja 10 Jahre lang sozusagen da drin diesen Kampf aufgebaut, und der zeigt sich, glaube ich, nirgendwo deutlicher dann als in Hanau 2020 das Attentat war, das sofort von der Presse, also da hat die Presse nicht gesagt, was sind das denn für Parallelstrukturen, die bringen sich ja alle gegenseitig um, und die Polizei hat auch nicht ermittelt gegen die Migrantin selber, sondern da wurde sofort gesagt, Rassismus ist das Motiv. Selbst ein Schwein wie Bouvier, der im NSU-Prozess noch eine echt üble Nummer, also Rolle gespielt hat, Innenminister damals in Hessen, dann später Bundesinnenminister, Ministerpräsident von Hessen, genau, der dann einen Tag nach dem Anschlag sich hingestellt hat auf dem Marktplatz in Hanau und gesagt hat, das Motiv war Rassismus. Und das sagt er nicht, weil er gelernt hat oder ein besserer Mensch geworden ist oder so, sondern weil sozusagen der gesellschaftliche Diskurs sich gedreht hat. Und say their names, also zu sagen, wir reden nicht von den Tätern, sondern wir reden von den Opfern, wir müssen deren Namen kennen und deren Geschichten kennen und so weiter. Das war dann der Slogan, der eben aus diesen 10 Jahre vorigen echt Kernerarbeit der Betroffenen sozusagen sich entwickelt hat und der dann durchgegangen. Also das ist sozusagen auch das, ist eine große sozusagen erkämpfte Solidaritätsposition, die aus diesem aus den Kämpfen oder aus der Arbeit der Betroffenen von Rassismus entstanden ist. Und als zweite Bewegung dieser 10er Jahre würde ich gerne noch nennen, die Refugee-Kämpfe, die 2011 an Fahrt aufgenommen haben mit den Marches da von Wien nach Würzburg, nach Berlin, O-Platz-Besetzung, das kennt ihr wahrscheinlich alle, diese Geschichte, wo plötzlich sozusagen die Frage von Bewegungsfreiheit und ein Recht auf Rechte nochmal ganz anders im Vordergrund trat. Und das hat dann natürlich seine große Konjunktur gehabt im Sommer der Migration 2015, wo im Grunde genommen die Millionen Menschen, die hierher gekommen sind, in ihrer Forderung, einen Platz in dieser Welt einnehmen zu können, hier und in ihrer Einforderung nach Demokratie hier eine wahnsinnige demokratische Solidaritätswelle erzeugt haben. Auch das, finde ich, wird oft in der Linken falsch rum erzählt, so nach dem Motto, es gab so, und dann auch oft verbrämt, so Charity-mäßig, man hat den Leuten Teddys geschenkt und im Grunde genommen so von oben runter. Wir sagen, nein, es ist genau anders, und die Agency liegt bei den Geflüchteten, die sozusagen in ihrer Erfahrung auch des arabischen Frühlings, des demokratischen Aufbruchs, diesen demokratischen Aufbruch hergetragen hat, und der hat hier verfangen. Und das war eine völlig neue Situation dann 2015. Also ich kenne ja die 90er Jahre, ich weiß, wie es dann in Käffern war, wo wirklich man von rassistischen Konsens sprechen kann, wo die Dorfbevölkerung sich getroffen hat, Geld gesammelt hat für Jugendliche, die das Heim anzünden sollen, wo demnächst Geflüchtete kommen sollen. Das waren die 90er, und jetzt plötzlich gab es eine Situation, wo wirklich noch in dem letzten Dorf Leute gab, die sich wirklich gefreut haben, dass jetzt die Geflüchteten kommen, weil man kann mit denen irgendwas ausprobieren, Kochrezepte, keine Ahnung. Also sie haben sozusagen ihren eigenen sozialen Raum geöffnet, sind sozusagen in diese Begegnung gegangen, und das, glaube ich, hat nochmal diese Gesellschaft auf eine sehr tiefgehende Weise geöffnet. Und ich erzähle euch jetzt diese ganze Geschichte aus dem Grund, um zu sagen, Kämpfe aus der Migration haben hier die Gesellschaft geöffnet und demokratisiert, und ich würde auch weiterhin sagen, es gibt keine Gesellschaft ohne Migration, weil sozusagen Migration immer aus der Position der strukturellen Entrechtung, immer von den Rändern kommend, immer von unten kommend, im Grunde genommen für Rechte kämpft, und zwar nicht nur Gleichheitsrechte, sondern auch um Rechte kämpft, die es noch gar nicht gibt, wie zum Beispiel Bewegungsfreiheit, also weltweite, und da drin ja, utopisch tatsächlich sind, also im Sinne von einer Vision. Genau, und der Grund, warum jetzt heutzutage AfD und Konsorten eigentlich nur ein einziges Thema kennen, nämlich Migration, ist nicht, wie immer so oft gesagt wird, weil die so einfache Antworten haben, Grenzen zu, das ist irgendwie attraktiv für Leute. Also weil die Frage ist ja, warum reden alle Rechten immer von Migration von morgens bis abends? Man macht das Radio an, schlägt die Zeitung auf, eine nächste rechte Fantasie nach der anderen, wie man jetzt die Migranten noch weiter gängeln kann und entrechten kann. Sie machen das nicht aus irgendeinem dumpfen Rassismus und auch nicht, weil sie einfache Antworten haben. Ich finde die rechten Antworten zu Migration übrigens gar nicht einfach. Die sind ja total kompliziert. Die ganze Umvolkung, das muss man erstmal, das ist ja kompliziert, das ist ja wahnhaft. Irgendwie linke Antworten sind ja viel einfacher, Gerechtigkeit und so. Also das ist es nicht, sondern der Grund ist, weil sozusagen diese postmigrantische Gesellschaft, die darauf baut, sozusagen in der Differenz miteinander irgendwie ihre Beziehungsweise aushandeln zu müssen, weil das ist Migration, die Begegnung mit der Differenz, ohne sie aufzulösen. Das ist sozusagen das, was Demokratie schafft, und das ist das, was dem rechten Projekt im Wege steht, wo sie nicht einfach dran vorbei können. Sie gehen da nicht rauf auf die Migranten und Migrantinnen, weil sie die Schwächsten sind in der Gesellschaft, sondern weil wir uns hier eine Gesellschaft erkämpft haben, die wirklich dem rechten Projekt von Homogenität, Nationalismus und allem anderen Möglichen wirklich im Wege stehen. Also das finde ich nochmal total wichtig zu sehen. Und deswegen finde ich, fehlt in der Linken so ein starker eigentlich ein anderes Narrativ zu Migration, was sich nicht nur vor die Migrantinnen stellt und nicht nur als Elendsdiskurs, sondern das eben begreift als eine antifaschistische Macht. Genau, was habe ich hier noch stehen? Oh Gott. Achso, Antisemitismus, ja, da sage ich jetzt nichts zu. ja. Oh, doch, ich sage doch was dazu. Genau, nochmal dieser, das ist ja, glaube ich, das, wo wir jetzt gerade mit der Solidarität so stark ins Hintertreffen geraten sind. Also ich glaube, so mit Corona ist total viel kaputt gegangen. Ich glaube, wir haben heute immer noch nicht verstanden, was das eigentlich gemacht hat, Corona, die Pandemiezeit. Und sozusagen auch die autoritäre Verwandlung vieler Linke, die dann so wirklich zur instrumentellen Vernunft der Staatsmacht rübergewechselt haben. Sozusagen und dann Ukraine-Krieg und jetzt eben Israel-Gaza, wo sich das eben nochmal dynamisiert hat, diese Spaltung, diese Politik eigentlich der Vereindeutigung und Vereinseitigung, wo man jetzt eben Auseinandersetzungen hat um Antisemitismus und Rassismus, die sich immer mehr eigentlich wie unversöhnlich gegenüberstehen, also die Antisemitismuskritik und die Rassismuskritik und immer stärker im Grunde genommen eigentlich die neue, alte Aufteilung der Welt in den globalen Norden, globalen Süden wieder reproduziert, was Stuart Hall damals so gesagt hat, jetzt darüber wieder kommt. Also es gibt so eine Antisemitismuskritik, die sehr stark von oben kommt, als Staatsräson wird sehr häufig sozusagen und sozusagen Rassismuskritik aus dem globalen Süden, aus den dekolonialen Kämpfen immer stärker sozusagen als Kampf des, also oder als Abgrenzung, als Spaltung des Nordens und des Südens gelabelt werden, gespielt werden. Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme gerade. Diese Asymmetrie und auch dieses sich selber da drin notwendigerweise nicht verstehen. Also in dem Reden gegen Antisemitismus und Rassismus, soll ich auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden, weil Antisemitismus als Weltbild und Welterklärung funktioniert und Rassismus als soziales Dominanzverhältnis und sich das immer verfehlt. Und da glaube ich, das wäre jetzt mein letzter Punkt, super zum Diskutieren, würde ich glaube ich doch nochmal gucken, was wichtig wäre, auf die Verflechtung jeweils dieser verschiedenen Herrschaftsverhältnisse nochmal stärker hinzugucken. Also dass gerade auch die Geschichte des Antisemitismus in Deutschland immer auch eine Geschichte sozusagen mit der Geschichte des Rassismus verflochten war, dass irgendwie der Judenhass im Kaiserreich und im frühen 20. Jahrhundert sich sozusagen in antisemitischer Weise gegen jüdische Migranten richtete aus dem Osten, aber eben auch in rassistischer Weise sozusagen als gefährliche Klassen. Daria Klingenberg forscht dazu, ich finde es total spannend, so die jüdischen Communities in Berlin-Mitte in dieser Zeit. Und sie sagt die These, und das finde ich wichtig, auch daran zu erinnern, dass aus dieser Erfahrung sozusagen dieser Politik zwei Linien historisch erwachsen sind. Die eine Linie, die kennen wir, das ist die Linie dann im NS in die Vernichtung, in die Shoah. Und die andere Linie ist aber die der Verpolizeilichung des Umgangs der gefährlichen Klassen, die aus dieser Behandlung Staatsgewalt gegen Juden und Jüdinnen sozusagen sich exekutiert wurde, also entwickelt wurde, die heute sich in die Verpolizeilichung der gefährlichen Klassen, der migrantischen Jugendlichen auf der Sonderallee Neukölln eigentlich sozusagen zieht. Also das sind sozusagen zwei verschiedene Linien und ich glaube, es ist wichtig, diese beiden Linien nochmal so zusammenzudenken, um eigentlich auch aus dieser Dichotomie rauszukommen. Da ist der Antisemitismus und da ist der Rassismus oder der Kampf jeweils dagegen, dass sie aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Sozusagen, dass irgendwie in dem, gerade in der jüngeren jüdischen Einwanderung, die ja in den 90er Jahren sehr stark kam, natürlich die jüdischen Migranten als Juden gehasst, als Migranten auch, also sozusagen vor den Nazis rennen mussten. Dimitri Kapitelmann spricht das immer so schön, dass das Jude gekommen musste, als Kanake sozusagen vor den Nazis fliehen. Diese doppelte Erfahrung, glaube ich, die ist wichtig, die nochmal stark zu machen, um nicht selber sozusagen in diese Spaltung reinzufallen. Also genau, das war nochmal der Punkt. Ich glaube, ja, so blenden wir mal ein bisschen theoretisch am Ende, weil es ist ja ein bisschen hier Theorie-Festival. Ich finde schon, es ging ja auch viel vorhin darum, um diese ganze Frage von Freiheit und Gleichheit und Adorno und Aufklärung. Ich glaube, diese drei Revolutionen, die wir hatten in der Geschichte, die bürgerliche Revolution, die der französischen Revolution, die proletarische Revolution in Russland und eben die postkoloniale, dekoloniale Revolution 50er, 60er Jahre, dass sozusagen über Migration wir vielleicht nochmal dieses große Problem denken können, dass Freiheit und Gleichheit, sozusagen die beiden ersten Versprechen der Aufklärung, im Grunde genommen ja verwirklicht sind. Das wurde eben auf dem Podium auch nochmal gesagt, es gibt die Freiheit, sozusagen seine Arbeitskraft zu verkaufen und es gibt die Gleichheit in der Logik des Nationalstaates, wir sind alle gleich als Deutsche, wir sind alle gleich als Männer. sozusagen diese Gleichheit, aber immer beides verwickelt natürlich in Herrschaften, kapitalistische Herrschaft, nationalistische Herrschaft, patriarchale Herrschaft. Und das dritte Versprechen der Französischen Revolution, die Frage der Geschwisterlichkeit, die ich mal als Solidarität übersetzen würde, die kommt eigentlich über die Frage der Migration rein, weil das sozusagen uns zwingt, uns damit auseinanderzusetzen, wie wir eigentlich miteinander leben wollen, wie wir unseren Alltag gestalten wollen in der Differenz. So, die sozusagen sowohl der Freiheit als auch der Gleichheit widerspricht und vielleicht auch in der Lage ist, diese beiden aus dem Verhältnis von Herrschaft zu befreien. Das sage ich jetzt mal so und den Rest lasse ich mal und dann würde ich sagen, reden wir miteinander. Danke für eure Aufmerksamkeit.
In O-Ton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr 100 Jahre Migrantifa. Ein Vortrag von Massimo Perinelli über migrantische Kämpfe gegen autoritäre Formierungen. Er fand statt am Zeit-zu-Denken-Kongress in Erfurt, der vom 10. bis 11. Oktober 2025 stattfand. Die Aufnahme stammt vom Freien Senderkombinat Hamburg.